Also wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen und da weiter einsteigt und sich dann Gedanken darüber macht, wo kommt dieses her, wie wird es verarbeitet, wie wird es zusammengefügt, was haben wir für eine Lieferkette, wie lange braucht es, bis dieses Modell bei uns ist, wie ist es ausgestattet innen, was übergeben wir dem Erdboden, und dann fängt man an, das neu zu denken und sagt, okay, wie kann man das vielleicht anders machen, das geht dann weiter, wie sind die Strecken, die wir zurücklegen, wie legen wir die zurück? Und man kann diesen ganzen Prozess dann schon ökologischer gestalten. Das Feld ist groß. Und die, die das wollen, die gehen diese Schritte gerne mit. Die überlegen dann auch gemeinsam.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Habt ihr euch eigentlich schon mal mit eurem eigenen Tod beschäftigt? Zugegeben, provokante Frage so zum Einstieg. Aber man muss es ja sagen, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu.
Ja, absolut. Also macht euch keine Sorgen. Wir haben nicht morbide Tendenzen entwickelt, wollen euch auch nicht unter die Erde bringen und schon gar nicht respektlos wirken auf so einem sensiblen Thema. Dennoch ist in der Bestattungsbranche aktuell so viel in Bewegung wie eigentlich noch nie zuvor. Und für viele Menschen wird so die Beschäftigung mit dem eigenen Tod eben auch schon zu Lebzeiten relevanter und viel normaler. Da fragt man sich dann doch, Friedhof, Baumbestattung, Asche verstreuen. Welche Art der Bestattung ist denn nun ökologisch oder zumindest ökologischer?
Ja, das Thema polarisiert, ist komplex auf jeden Fall, aber wir möchten euch heute ein paar Antworten zumindest liefern und ja, so ein bisschen die Palette der Möglichkeiten auffächern quasi, die sich da mittlerweile bietet. Und dazu wird uns dann auch ein Bestattungsunternehmer im Interview Rede und Antwort stehen. Darauf freuen wir uns besonders und ihr hoffentlich auch. Also es ist echt ein interessantes Gespräch und trotzdem auch voller Lebensfreude, das auch so ein bisschen Ängste nimmt, finde ich, vor dem Tod. Also bleibt auf jeden Fall dran fürs Interview. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia. Ja, fangen wir doch an mit ein bisschen Statistik, damit ihr das Thema einordnen könnt. In Deutschland sind in den letzten Jahren jährlich ungefähr 1 Million Menschen verstorben. Man sieht da auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie tatsächlich in diesen Statistiken. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 ist nämlich die Anzahl der Sterbefälle stets angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr wiederum jetzt in 2023 leicht gesunken, ungefähr 4% weniger und lag eben 2023 bei rund 1,02 Millionen. Gleichzeitig sind Tod und Sterben in unserer Gesellschaft nichts, worüber man aber so offen spricht, also teilweise wirklich ein Tabuthema, was eher ausgespart wird.
Ja, dabei ist das wirklich eines der wenigen Dinge, die wir alle definitiv tun. Was man natürlich sagen muss, klar, hier spielen kulturelle Aspekte wirklich eine große Rolle. Und so erklärt sich vielleicht auch, weshalb sich in der Bestattungsbranche wirklich ab den 50er Jahren ungefähr, so 50 Jahre auch dann circa fast nichts mehr getan hat. Ihr kennt es, das war dieser klassische Ablauf. Dann man wird abgeholt, kommt in den Sarg, Erdbestattung, gut ist. Und da wurde gar nicht groß diskutiert, ob es noch andere Alternativen gibt. Und auch heute gibt es natürlich, vor allem auch in ländlichen Gegenden, wirklich diese fest definierten Rituale und Abläufe. Und die haben ja natürlich auch ihre Berechtigung, denn solche gelebten Routinen quasi können ja Menschen auch dabei helfen, mit Verlust umzugehen. Aber hat eben auch dazu geführt, dass vielfach dieser klassische Sarg, die Erdbestattung und Grabstein eben gesetzt waren. Und man will ja vielleicht auch noch ein bisschen was darstellen, sogar auf dem letzten Weg. Oder auch einfach die Zugehörigkeit zeigen, sich gesellschaftlichen Normen beugen. Also gibt es ja schon Gründe, warum man sich selbst, wenn man es denn entschieden hat, oder halt auch die Angehörigen für gewisse Dinge entscheiden bei der Bestattung. Da wird dann auch oft ungern gespart, auch wenn das Ganze ja eine sehr, sehr teure Angelegenheit ist, muss man sagen. Ich glaube, wenn man sich noch nicht damit explizit beschäftigt hat, ist man überrascht, wie viele 1.000 Euro das dann kostet am Ende. Aber ja, wie gesagt, man wird dann ja auch nicht sparen. Also dann wird da schön Grabschmuck in Form von Kränzen noch oben aufgelegt, mit aber ja auch bedruckten Grabschleifen aus Polyester normalerweise, dann Blumen in Plastik verpackt, reichlich Metall- und Plastikteile generell inklusive. Ihr seht schon, umwelttechnisch könnte es allein da schon deutlich besser gehen.
Ja, definitiv. Jetzt gehen wir doch mal ganz konkret rein in die einzelnen Bestattungsformen. Eine der häufigsten ist mittlerweile die Feuerbestattung. Dabei wird der Körper, das wisst ihr ja, kremiert, also in einem Krematorium verbrannt. Auch dafür aber, und das haben viele gar nicht auf dem Zettel, wird der Körper zuerst mal in einen Sarg gelegt. Oft sind es dann zwar die weniger aufwendigen Modelle, aber nichtsdestotrotz. So entstehen dann am Ende pro Person ungefähr 3 Kilo Asche, was mir auch tatsächlich überhaupt nicht bewusst war. Ich dachte, das wäre eher ein kleineres Häufchen. Wahrscheinlich auch deutlich mehr, als ihr jetzt gedacht habt. Für diese Urnenbestattung kommen dann eben die Überreste, also die Asche, in eine Kapsel. Normalerweise wird die mit Weißblech verschlossen. Diese Kapsel kommt dann in eine Urne. Klassisch sind, sagen wir mal, eher Waren, die aus Metall oder Kunststoff. Und ein größeres Problem ist auch tatsächlich, dass im Verbrennungsprozess wirklich Giftstoffe entstehen, die, bevor das CO2 entweicht durch Schornsteine, noch aufwendig herausgefiltert werden müssen und als Sondermüll nochmal gesondert entsorgt werden, aka in der Erde eingelagert. Denkt da beispielsweise an früher verwendete Materialien für Zahnfüllungen, Amalgam zum Beispiel, was eben nicht rückstandslos mit ausgebracht werden kann.
Was jetzt unbedingt die umweltfreundlichste Bestattungsart ist, das lässt sich auch gar nicht so pauschal sagen. Das hängt auch ein bisschen ab vom zum Beispiel Alter, Gesundheitszustand des oder der Verstorbenen. Aber in beiden Fällen, also Erdbestattung oder Feuerbestattung, war ja von Särgen die Rede, denn in Deutschland gibt es eben eine Pflicht, dass der Körper auch, also nicht nur später im verbrannten Zustand, sondern auch schon vorher in einem verschlossenen Gefäß quasi aufbewahrt wird. Auch das ist natürlich diskussionswürdig und ich muss ja natürlich auch darüber sprechen, welche Hölzer werden dafür verwendet. Das ist ja jetzt nicht, wie es früher vielleicht gemacht wurde, okay, eine Eiche, die um die Ecke geschlagen wurde. Ob auch das immer so in Ordnung war, ist eine andere Frage. Aber heute geht es natürlich eher darum, dass diese Bäume dann auch schon lange Transportwege hinter sich haben. Ein Großteil der in Deutschland verkauften Särge kommt tatsächlich aus dem osteuropäischen Ausland, etwa 2/3 alleine aus Polen. Und tatsächlich wird sogar auch häufig in Deutschland geschlagenes Fichtenholz nach Polen transportiert, da dann Sarg zusammengebaut und dann wieder zurücktransportiert. Ihr kennt das Spiel, hohe CO2-Ausstöße allein durch den Transport. Da muss man sich dann schon fragen, ist das nötig für einen Sarg, der dann letztendlich zum Beispiel verbrannt wird?
Durchaus, auch Resthölzer können ja eine Möglichkeit sein, also die anderweitig eben nicht mehr verwendet werden können. Das kann auch sehr hübsch aussehen, muss jetzt nicht nach Abfallprodukt irgendwie aussehen. Klar, und wenn man über Nachhaltigkeit in der Bestattung diskutiert, dann kommen, glaube ich, sehr vielen die Bilder von einem Friedwald oder einem Bestattungswald eben in den Kopf, dass man so unter einem Baum bestattet wird. Und das ist ja auch an sich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung. Man merkt es auch daran, dass da die Nachfrage wirklich stetig ansteigt. Also seit der erste in Deutschland 2001 eröffnet wurde, gibt es mittlerweile über 200 eben dieser Bestattungswälder. Für viele spielt dann natürlich mit rein, dass sie in der Natur bestattet werden und nach eben als Teil der Natur sozusagen übergehen. Aber natürlich auch, wenn man bedenkt, dass die Hinterbliebenen einfach keinen Pflegeaufwand haben für das Grab oder auch eben der Grabstein wegfällt, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Doch auch dazu sollte man einiges wissen, denn ganz so umweltfreundlich ist es dann doch wieder nicht. Also die Urnen werden ungefähr 80 Zentimeter unter die Erde eingebracht. Pro Baum können das aber bis zu 8 Urnen sein. Und auf Wunsch wird dann auch noch eben eine Namenstafel zum Gedenken an den verstorbenen Menschen in den Baum geschlagen. Problem daran, der Baum kann damit oft gar nicht so richtig gut umgehen. Also je nachdem auch, wie diese Urnen platziert sind, können die Wurzeln des Baumes wirklich beschädigt werden. Und noch ein Aspekt, den man bedenken sollte, Friedhöfe sind häufig einfach in eine städtische, eine kommunale Infrastruktur in irgendeiner Form eingebunden. Diese Bestattungswälder jedoch sind häufig außerhalb bis sehr weit außerhalb, das heißt nur per Auto erreichbar, also auch nicht so ganz optimal für die Umweltbilanz.
Stimmt, hatte ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, der einzige Friedwald, den ich persönlich kenne, den kann man eigentlich auch nur mit dem Auto auf der Landstraße erreichen.
So ist es, ja.
Genau, für Menschen, die wie ich zum Beispiel am Meer groß geworden sind oder der generell einfach einen Bezug zu haben, aus welchen Gründen auch immer, die überlegen ja auch oft, eine Seebestattung machen zu lassen. Da stellt man sich auch total romantisch vor, dass dann die Asche so aus den Händen über der Wasseroberfläche verstreut wird und ist tatsächlich auch gar nicht so romantisch, muss man leider sagen. Denn eben genau durch diesen Wind, durch die Verwehung ist das in den meisten Fällen gar nicht möglich. Das heißt, die Asche wird dann einfach mit einem Schlauch ins Wasser gepumpt, was schon nicht mehr ganz so romantisch ist. Oder was auch üblich ist und ehrlich gesagt auch ein bisschen schöner eigentlich, ist die Zurwasserlassung einer Urne, die sich dann eben binnen weniger Stunden oder ich weiß nicht, ob es immer Stunden sind, aber ich denke mal spätestens Tage dann im Wasser zersetzt. Also es ist ein bisschen zeremonieller. Aber auch hier natürlich, ne, Transportwege und Kosten. Die Schiffe fahren auch nicht unbedingt mit E-Motor standardmäßig da raus. Nett, aber umweltfreundlich halt auch nicht unbedingt. Aber natürlich merkt man schon, glaube ich, selbst an den paar Optionen, die wir bisher genannt haben, dass Bestattungen eben immer individueller und auch flexibler werden. Also dass Leute sich mehr Gedanken machen, wie auch das Ende aussehen soll. Und dass es halt nicht unbedingt der große Sarg auf dem Friedhof sein muss.
Genau. Ja, und da möchten wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Im Interview begrüßen wir dazu nun David Alexander Blank, der als Bestattungsunternehmer mit Die Grüne Bestattung einen Zweig seines Unternehmens wirklich konsequent auf ökologische Bestattung im Einklang mit der Natur im besten Fall ausgerichtet hat. Mit ihm sprechen wir auch über neue Trends und neue Formen auf dem Bestattungsmarkt und vielleicht habt ihr es schon mal gehört, das neu aufkommende Phänomen der Reerdigung. Dann begrüßen wir an der Stelle David Alexander Blank bei uns im Grünland und sind schon super gespannt, was wir heute von Ihnen erfahren dürfen. Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Blank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben schon grob umrissen, Nachhaltigkeit in der Bestattungsbranche ist einerseits ein weites Feld und natürlich doch auch noch ein Entwicklungsfeld. Jetzt bemühen Sie sich ja aber als Bestattungsunternehmer schon sehr um diesen ganzen Bereich Nachhaltigkeit. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen konkreter fassen für uns. Also zum einen, wann in etwa und was war vielleicht auch so der Auslöser, warum dieses Thema Einzug in Ihren Arbeitsalltag gefunden hat und mal grob umreißen, wie so Ihre ersten Schritte auch dahingehend ausgesehen haben.
Naja gut, dazu muss man wissen, dass wir ein recht junges Bestattungsunternehmen haben. Also das existiert erst seit 2008. Ist neu gegründet worden auf der grünen Wiese mit der Absicht, wirklich Dinge auch anders zu machen, den ganzen Prozess anders anzugehen. Und dabei hat man natürlich dann viele Bereiche einfach neu gedacht und auch viele Dinge hinterfragt. Ich kam auch aus Betrieben, die praktisch schon ganz konventionell Bestattungen angeboten haben, ganz konservative Institute auch. Und natürlich weiß man, wie die Branche dann tickt. Und da hat sich ja über 50, 60 Jahre einfach fast gar nichts verändert. Der eigentliche Wandel, der kam erst so Anfang der 2000er auf, so ganz zaghaft, ganz vorsichtig. Und dann muss man wirklich erst einmal anfangen, die Prozesse neu zu denken eigentlich, ne? Und ganz von vorn anzufangen. Meistens beim Kunden. Das ist eigentlich so der erste Ansatz zu sagen, ist das, was wir als Angebot haben, überhaupt das, was der Kunde haben möchte, was er braucht? Braucht er das eigentlich auch alles, was wir da anbieten? Und möchte er das so? Oder hat er vielleicht mittlerweile ganz andere Vorstellungen? Oder hat sich auch vielleicht die Gesellschaft verändert, ja, die Lebenswirklichkeit der Menschen? Wenn man so frei hingeht und eben weg von dem, das machen wir so, wie wir es schon immer gemacht haben, dann kommt man auch relativ schnell an den Punkt, ist das gut, so wie wir das bisher gemacht haben? Und das fängt dann bei ganz profanen Dingen an, zum Beispiel bei den Särgen. Das war so unser erster Ansatz, wo wir gemerkt haben, Mensch, die Sargmodelle, die so verfügbar waren, gibt es ja natürlich auch ganz unterschiedlich, hochwertig, günstige, aber auch vom Design her, das ist gar nicht unbedingt das, was die Menschen vielleicht so anspricht. Und so sind wir eigentlich dann auf die grüne Bestattung gekommen, auf eine Produktlinie, die sich darauf konzentriert, emissionsgeringe Trauerwaren auch zu integrieren. Särge, die jetzt zum Beispiel nicht mit Lacken versehen sind, die mit möglichst wenig Leim zusammengehalten werden, mit möglichst wenig Metallen, die eigentlich unbehandelt sind, also nur geschliffenes Holz. Interessanterweise dann viele Kunden, die gesagt haben, ja genau so habe ich mir das eigentlich wieder vorgestellt. Und das muss jetzt nicht dann das günstigste Modell sein, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach um eine Nachhaltigkeit, um ein ökologisch produziertes Produkt, am besten auch in Deutschland produziert, mit heimischen Hölzern. Und dann kann der Kunde diesen Gedanken auffassen und mittragen.
Ja, häufig muss man es vielleicht auch wirklich erst mal gesehen haben oder durch Sie nahegebracht worden sein, was es da an Möglichkeiten gibt. Weil ganz häufig, glaube ich, ist es ja wirklich so, dass Menschen sich ja dann im Moment auseinandersetzen, wenn es soweit ist und dann ja eben nicht für sich selbst, sondern für einen lieben Menschen, für einen Angehörigen, also auch in einer Situation, in der man ja sehr an die Hand genommen werden muss, kann ich mir vorstellen, von Ihnen als Bestatter. Wie gehen Sie denn da konkret damit um? Also so dieses Thema Sensibilisierung oder Aufklärung eben von Kundinnen, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Sind da Menschen offener dafür auch, sich mit ökologischen Kriterien zu befassen? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Es kommt immer darauf an, an welchem Punkt holen wir das Gegenüber ab. Und dazu ist es erst einmal ganz wichtig, dass man erst einmal zuhört. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Erst einmal zuhören, die passenden Fragen stellen, einfach in ein Gespräch kommen, in einen Dialog und erst einmal erfahren, wie ist denn die Situation? Die kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann ja ein Tod sein, der sich ereignet hat, schon lange erwartet. Es gab eine Diagnose, es gab eine Krankheit, es gab einen langen Leidensweg, vielleicht einem pflegenden Angehörigen. Dann ist es eher schon fast der Erlösungsgedanke für alle Seiten. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn jetzt jemand mitten aus dem Leben gerissen wird, mit dem Herzinfarkt, mit dem Gehirnschlag plötzlich, ist die Familie steht vor einer ganz anderen Situation. Und entsprechend, das ist erst einmal wichtig, das einzuschätzen, erst einmal zu hören, wo steht ihr gerade, wie ist eure Situation, wie fühlt ihr euch, was braucht ihr gerade? Und das ist schon mal das Wichtigste, dass Gegenüber das Gefühl hat, Mensch, die sind wirklich auch interessiert an dem, was uns gerade passiert ist, an der Lebensgeschichte, an dieser ganzen Historie, die dazugehört. Und davon ausgehend kommt man dann oft auf solche Themen. Jetzt zum Beispiel, ich habe es in zwei Beispielen angerissen, bei dem 60-Jährigen, der mitten aus dem Leben gerissen ist. Manchmal sind die Familien dann ganz schockiert, was es eigentlich dann im Bestattungswesen an Angeboten gibt, was da gar nicht dazu passt, sondern die hätten es eigentlich eher so wie das Leben. Des Verstorbenen war bunt und ganz modern auch und dann vom Design her auch entsprechend angepasst. Etwas, wo man sagt, da spiegelt sich seine Persönlichkeit ein Stück weit wieder. Und da sind wir schon dann bei diesen Themen. Da sind wir beim Design von Produkten. Oder halt auf der anderen Seite, wenn man sagt, das war eine Erlösung, man kann relativ frei auch dann über diesen Tod sprechen. Dann auch der Gedanke, ja, jetzt gestalten wir nochmal miteinander eine schöne Abschiedsfeier. Und wie stellt man sich das denn vor? Gerne auch nochmal mit der eigenen Decke vielleicht, mit der eigenen Baumwolldecke, mit der Verstorbene jetzt die letzten Monate, Jahre zugebracht hat auf dem Sofa. Warum nicht? Oder nochmal Sargbeigaben mit hineingeben, Abschied begreifbar und erlebbar machen. Darum geht es ja eigentlich auch. Das Wichtigste ist für uns Bestatter, dass praktisch ein Bild zurückbleibt, dass der Verstorbene friedlich eingebettet ist, wie schlafend wirkt, aber natürlich, also nicht irgendwie künstlich, so wie es die Amerikaner machen. Das ist eine ganz andere Trauerkultur. Da sehen die Verstorbenen oft schöner aus, als zu lebt sein.
Ja, das ist ja sowieso sehr viel Kulturelles, was da mit reinspielt. In zum einen natürlich die Arten der Bestattung, aber zum anderen ja auch, wie getrauert wird oder wie damit umgegangen wird. Also es ist ja wirklich auch sehr unterschiedlich, oder? Und man hat das Gefühl, dass da deutlich mehr, wie Sie es eigentlich jetzt angerissen haben, deutlich mehr Individualität mit reinspielt, oder? Also auch die Formen der Bestattung gewissermaßen individueller werden.
Absolut. Diese Normung, die ihr eingangs angesprochen habt, diese 50, 60 Jahre, in denen das immer so lief, wie der Pfarrer, der Bestatter und die Friedhofsverwaltung das wollten und der Angehörige eigentlich sehr machtlos dem Ganzen gegenüberstand oder eigentlich das oft abgenickt hat und gehofft hat, dass es schnell vorbeigeht. Man hat festgestellt, dass das nicht förderlich ist für den Trauerprozess und dass genau in dieser Formierung des Todes, da geht diese jegliche Individualität verloren. Wenn ich auf den Friedhof gehe, und manchmal ist es leider auch heute auch noch so, auf großen Friedhöfen, ja, dass da die Trauerfeiern so aneinander vorbeigeschleust werden mit einem Abstand von maximal 15 Minuten. Und dann sehe ich, vor mir waren drei und hinter mir kommen drei, am besten noch irgendwo auf so einem Bildschirm in der Abflughalle am Flughafen. Dann merke ich dann, wie klein mein Einzelschicksal ist. Für mich ist es die Welt als Trauernder, aber in diesem Prozess bin ich ja nur einer von Tausenden. Und das sind eigentlich trauerfeindliche Zustände. Also von daher sind wir immer froh, wenn das aus dieser Normierung rauskommt, wenn das durchaus auch einmal am Land stattfindet, in einer Trauerhalle, auch im privaten Rahmen, in der man Zeit hat und der man eben dann nicht konfrontiert ist mit dieser Vielzahl an Verstorbenen, auch für den Trauernden.
Genau, wenn wir nochmal ein bisschen zurückkommen zum ökologischen Faktor quasi. Sie hatten ja schon das Thema Sarg kurz angerissen. Gibt es dann sonst noch Materialien, Methoden, die halt nachhaltiger sind, sag ich mal, im Gegensatz zu dem, was die letzten Jahre und Jahrzehnte so üblich war?
Genau. Wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, und wie gesagt, bei uns hat es mit dem Thema Sarg angefangen, und da weiter einsteigt und sich dann Gedanken darüber macht, wo kommt dieses Holz her? Wie wird es verarbeitet? Wie wird es zusammengefügt? Was haben wir für eine Lieferkette? Wie lange braucht es, bis dieses Modell bei uns ist? Wie ist es ausgestattet innen? Was übergeben wir dem Erdboden? Man hat sich jahrzehntelang gar keine Gedanken gemacht, was man da bei der Erdbestattung auch übergeben hat. Und es versickerte dann eben alles so langsam in Richtung Grundwasser. dann fängt man an, das neu zu denken und sagt, okay, wie kann man das vielleicht anders machen? Das geht dann weiter über Sargbouquet. Muss es unbedingt so ein Plastikgesteckschwamm sein, auf dem die Blumen dann angeordnet werden, der dann auch in der Erde landet? Oder können wir das nicht einfach mit Hanf vielleicht anders oder mit Korbgeflecht können wir vielleicht die Blumen befestigen am Sarg? Wie sind die Strecken, die wir zurücklegen? Wie legen wir die zurück? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Ne? Also man kann diesen ganzen Prozess dann schon ökologischer gestalten bis hin zum Grabstein. Wo kommt der her? Ist es ein Grabstein, der vielleicht wieder irgendwo in Indien geschlagen worden ist und einmal die halbe Welt reist? Oder sagen wir, wir gehen zum Steinmetz vor Ort und sagen, wir hätten vielleicht gerne einen Findling, einen Naturstein. Hast du da, was wir machen können? Oder muss ja auch nicht unbedingt ein Stein sein, vielleicht ist es auch ein Holzgrabkreuz, diese Stelle markiert. Ne? Also das Feld ist groß. Und die, die das wollen, die gehen diese Schritte gerne mit. Die überlegen dann auch gemeinsam. Es ist nicht für jeden Angehörigen was, das ist klar.
Jetzt kommen wir vielleicht mal, weil im Grunde genommen war das meiste, was Sie gerade angerissen haben, für die in Anführungszeichen klassische Erdbestattung, wobei natürlich erwähnt sein soll, auch bei der Urnenbestattung, also bei der Einäscherung, ist ja ein Sarg vonnöten. Auch darüber, finde ich, kann man zumindest ein Fragezeichen ja setzen.
Ja,
es
ja.
gibt aber durchaus noch andere Möglichkeiten der Bestattung. Nennen wir sie innovativ, progressiv, wie auch immer. Ich möchte es aber zur Sprache bringen, weil mir das überhaupt nicht bewusst war. Und teilweise fand ich es ein bisschen erschreckend, vielleicht ein bisschen absurd, aber da kommen Sie, glaube ich, auch mit einer besseren Einschätzung gleich nochmal dazu. Ich spreche von Promission, was im Grunde genommen ja Gefriertrocknen bedeutet, oder auch alkalische Hydrolyse, also wirklich die Zersetzung dieses Körpers dann in Lauge. Und was ja sehr viel neuerdings diskutiert wird, die Reerdigung, also die Kompostierung entsprechend des Menschen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz jeweils erklären, was diese Bestattungsformen ausmacht und auch so ein bisschen einschätzen, was Sie davon halten.
Zuerst einmal muss man sagen, dass alle Formen der Bestattung oder was man festgestellt hat, dass die relativ energieintensiv sind. Es ist gar nicht so einfach, einen menschlichen Körper verschwinden zu lassen.
Mhm. Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach Serienkiller, gell? Wir wollen.
Nee, aber es ist.
Man will ja aber in Wahrheit eigentlich einen Körper loswerden.
Genau, also das Ziel der ganzen Sache ist, unter Berücksichtigung der kulturellen Aspekte, und das haben alle Generationen immer wieder versucht, eine Bestattung zu ermöglichen, dass alle Abschied nehmen können, aber dass man diesen Körper praktisch dem Erdboden wieder übergibt oder überhaupt seiner Vergänglichkeit übergibt. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten, angefangen von den ersten Felsengräbern und dann auch die Feuerbestattung, die dann auch schon relativ früh, also lange vor unserer Zeit, praktiziert worden ist. Aber es sind, wie gesagt, alles sehr energieintensive Methoden, die da notwendig sind. Wenn wir jetzt über die Promission sprechen, das haben Sie erwähnt, das ist natürlich ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, zu sagen, ich kühle den Körper einfach runter mit bis 245 Grad, glaube ich, mit flüssigem Stickstoff, bis er wirklich gefroren ist und dann kommt er auf eine Rüttelplatte und zersetzt sich quasi durch die Bewegung selbst, zerbricht sozusagen wie Glas. Was übrig bleibt, ist ein Granulat, was dann praktisch auch ausgebracht wird im freien Feld oder auf einem Friedhof. Aber das ist eine Vorstellung, wenn man da mit einem Angehörigen drüber spricht, also da schluckt schon jeder. Ja? Also das kann sich dann schon jeder irgendwie vorstellen, dass das ein sehr technischer Prozess ist und jetzt nicht so wirklich nicht schön.
Aber es ist auch interessant, das Ergebnis ist ja nicht so viel anders als bei der Verbrennung sozusagen. Aber das ist dann eine totale Blockade im Gehirn wahrscheinlich, dass man denkt, so, ja, das eine ist so Tradition in Anführungsstrichen und das andere wäre unnatürlich.
Richtig, richtig. Mhm. Wobei auch bei der Feuerbestattung, jemand, der dabei war, gibt es ja öfter auch mal, dass Angehörige sagen, wir begleiten den Prozess bis ins Krematorium.
Ah, tatsächlich.
Ja, das kommt immer öfter und auch bei der Übergabe ins Feuer dabei sein, was auch geht. Das ist schon eine sehr existenzielle Erfahrung. Wenn dann die Ofenklappe aufgeht, das ist natürlich alles sehr technisiert auch, aber dann spürt man auch die Hitze dieser Glut. Man sieht kein offenes Feuer, aber man sieht die Glut, 900 Grad da drin, dann wird der Sarg eingefahren auf einer Schiene, dann geht gleich auch die Ofenklappe wieder zu, damit man eben nicht sieht, wie sich der Sarg entzündet. Gerne wird der Sarg auch vorher noch mit Wasser besprenkelt, dass es nicht gar so schnell geht. Aber man spürt einfach diese enormen Kräfte, die da merken. Und das ist schon auch nicht für jeden was. Und ich habe Angehörige gehabt, die gesagt haben, es ist gut, ich wollte das genau so. Und es gab Angehörige, die gesagt haben, das hätte ich mir vielleicht lieber nicht angeschaut.
Okay.
Und das kann man vorher auch nicht. Also man kann darauf hinweisen, man kann es erklären. Aber wie dann jemand es dann wirklich selber empfindet, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Aber da merkt man, wie viel Energie da notwendig ist eben. Also sowohl jetzt bei der Promission als auch bei der Feuerbestattung, bei der ganz normalen, wo ja viel Gas zugeführt wird. Das ist übrigens auch der Punkt, warum Krematoriumsbetreiber sagen, wir möchten Vollholzsärge, weil da mehr Brennwert mit eingeführt wird. Mhm. Und das klingt nachvollziehbar. Also man kann das immer von verschiedenen Seiten beleuchten.
Ja, wie Sie es aber gerade schon sagen, gell, das hat tatsächlich dann ja eine Funktion, irgendwie dieser Sarg, in Anführungszeichen, um den Ofen weiter zu befeuern, kann man sich ja schon drüber streiten am Ende des Tages.
In dieser Art ja. Auf der anderen Seite, während des ganzen Transports und der Beförderung ist es praktisch eine Möglichkeit, um den Verstorbenen gut von seiner Umwelt abzugrenzen. Das gelingt besser als mit einem Tuch, sage ich jetzt mal. Natürlich könnte man auch eine mobile Trage verwenden, in der Verstorbene eingebettet und wieder ausgebettet wird. Und es ist durchaus vorstellbar, dass künftige Generationen sagen, halte ich durchaus für möglich, dass die in 30, 40 Jahren sagen, sag mal, spinnt ihr, habt das gute Holz verwendet? Das machen wir nicht, sondern wir haben da eben eine Lösung, die dann wieder desinfiziert wird und dann wird der Verstorbene halt ohne Sarg von A nach B transportiert. Also, aber im Moment ist es halt wirklich so Usus und auch in unserem Kulturkreis verankert. Friedhöfe haben große Probleme auch mit dieser geänderten Sargpflicht. Der Bayerische Landtag ist da ein wenig vorgeprescht, hat gesagt, Leute muslimischen Glauben, wer das glaubenstechnisch begründen darf, der braucht keinen Sarg mehr. Und die Bestattungsunternehmer standen da und haben gesagt, oh, okay, und wie genau soll das jetzt funktionieren? Mhm. Also das war schon heikel. Ja.
Jetzt haben wir ja schon über Promission gesprochen. Ich möchte es einfach nur noch mal sagen, diese Möglichkeit der Hydrolyse. Wie genau muss man sich das vorstellen? Und da auch gleich mal hinterhergeschoben, ist das vermittelbar oder ist das auch sowas, wo Sie sagen, das wäre jetzt nicht was, was Sie aktiv mit Angehörigen diskutieren würden?
Genau. Von selbst kam in all den Jahren, und ich bin jetzt seit über 20 Jahren Bestatter, kam noch niemand auf mich zu und hat gesagt, ich möchte in Lauge aufgelöst werden oder ja. Ich möchte das Hydrolyseverfahren ausbetreiben oder sagen Sie mal, wie ist denn das mit der Gefriertrocknung? Ne? Sowas wird einmal gefachsimmelt oder man kommt mal bei einem Tag der offenen Tür irgendwie mal nett am Rande ins Gespräch. Was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten? Aber da kam im Trauerprozess kam noch niemand und hat gesagt, ich will genau das. Eher schon mal jemand, der sagt, Kryonik, wie ist denn das mit dem Einfrieren? Was kostet denn das ungefähr? Das ist wieder ein anderes Themengebiet, aber so kam da noch niemand, weil einfach diese Vorstellung ist noch ziemlich undenkbar. Jetzt haben da viele Leute das Bild aus Breaking Bad im Kopf, ja. Wenn jemand da Leichname auflöst in der Badewanne, was so technisch gar nicht möglich ist, ja, weil eben verschiedene Chemikalien auch notwendig sind, um einerseits das Gewebe anzugreifen und auf der anderen Seite die Kalkstruktur der Knochen, die braucht wieder ganz andere Behandlung. Also es ist schon auch ein aufwendiger Prozess, aber letzten Endes ist es so, dass jemand aufgelöst wird und dass nur Haare, Knochen, größere Zähne, Knochenstücke übrig bleiben und das Ganze dann in einer Lauge verschwindet, die dann auch wieder irgendwie entsorgt werden muss. Ja, das ist ja das Nächste. Wir sprechen da auch wieder von Dingen, die man vielleicht nicht unbedingt der Kanalisation einfach so übergeben möchte.
Aber dann gäbe es in dem Fall ja keine Bestattung in dem Sinne, oder? Da gibt es dann ja kein Ritual, wo man sagt danach irgendwie noch Überreste sozusagen irgendwo wird unter schwierig. Der Erde, die man besuchen könnte. So, ja.
Wird schwierig, ne? Das ist schon eher die rückstandslose Auflösung, war der Gedanke dieses ganzen Prozesses. Ne? Ja, definitiv. Aber von selber kommt da niemand an.
Haben wir aber gerade gehört, ganz rückstandslos ist es natürlich dann auch nicht, wenn man von Chemikalien an der Stelle spricht, die wieder entsorgt werden müssen. Wie verhält sich das denn jetzt? Ich benutze jetzt dieses neue Buzzword der Reerdigung, also der Humankompostierung, weil ich finde, im ersten Moment klingt es ja wie ein recht nachhaltiger Ansatz. Also tatsächlich jemand, wie Gott ihn schuf, in so einen Kokon eingebettet mit Stroh, mit Grünschnitt und verwest da in schnellster Manier vor sich hin durch körpereigene Bakterien. Klingt ja jetzt erstmal so, als würde man der Umwelt so wenig wie möglich zuführen. Aber wie schätzen Sie das ganze Thema jetzt fachlich ein?
Genau, also ich beobachte es mit großem Interesse auch, da ich selber auch immer wieder Bestattungsfachmessen besuche, ist wirklich auch mit der innovativen Idee zu sagen, ich bringe mein eigenes Unternehmen vorwärts, wir setzen neue Trends. Und da war eben auch ein Stand von der Reerdigung vor wenigen Jahren, also das ist vielleicht ein, zwei Jahre her, sag ich mal, da kam das gerade neu auf und das Marketing ist entsprechend gut gemacht auch. Das bedient genau diese Narrative, dass man eben sagt, ja, rückstandsfrei, Einklang mit der Natur, ohne dass jetzt da ein Sarg verwendet werden muss und etc. Das Verfahren selber gestaltet sich, soweit ich jetzt verfolgt habe und Fachartikel gelesen habe, auch sehr komplex. Also ist ja immer noch in der Testphase, auch nur in zwei Bundesländern, glaube ich, bisher, Schleswig-Holstein und Hamburg, glaube ich.
Ja, genau, Bayern hat es ja direkt schon mal verboten.
Direkt schon mal verboten, genau. Hat aber auch einen Hintergrund.
Typisch Bayern,
genau,
ja.
Genau. Und alle sind schon interessiert, funktioniert es dann jetzt auch so? Und da ist, glaube ich, das Unternehmen, das es betreibt, ein bisschen intransparent unterwegs. Also man müsste eigentlich sagen, zumindest die Bestatterverbände müssten da mit Fachmitgliedern eingeladen werden, um mal so einen Prozess auch dann die Öffnung eines solchen Sarkophags dann beizuwohnen oder beiwohnen zu können, um zu sehen, klappt das auch alles so. Und da hört man eben Sachen, dass das doch nicht ganz so einfach ist. Es muss Energie zugeführt werden, Wärme. Der Tank muss regelmäßig bewegt werden.
Ja.
Und was dann doch übrig bleibt, sind eben auch Knochen,
klar,
größere Knochenreste auch. Und die müssen dann wieder auch behandelt werden, sagt man dann. Also verfeinert werden, aber im Endeffekt heißt es auch, sie müssen gemahlen werden, wie es halt bei der Kremation am Ende auch schon mal notwendig ist.
Mhm.
Und dann bleibt eben im Idealfall ein Granulat übrig, das dann auf dem Friedhof ausgebracht wird. Also das Verfahren ist sehr, sehr aufwendig, so wie ich es jetzt wahrnehme im Moment.
Also nicht so romantisch und einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Nicht wirklich. Und die Frage ist auch immer bei der Öffnung dieser Sarkophage, was da geruchlich passiert.
Ja.
Und das ist jetzt so die Frage. Ich meine, wir Bestatter sind es gewöhnt, durchaus, der Angehörige nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will diesen Prozess bis zum Schluss wirklich begleiten, ist die Frage, ob das so der Weg ist, wie er sich das vorstellt dann. Ich will das überhaupt nicht werten an der Stelle, aber das, was man so wahrnimmt, ist, dass es also doch relativ komplex ist und schwieriger umzusetzen, als vielleicht gedacht hat am Anfang.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass es immer mal wieder Trends gibt tatsächlich in der Bestattungsbranche auch, über die sich wahrscheinlich auch die wenigsten Leute Gedanken machen.
Ja.
Aber was sind da denn jetzt so Trends in den letzten Jahren hinsichtlich Nachhaltigkeit oder auch anderen tatsächlich umweltfreundlichen Bestattungspraktiken? Also gibt es da noch andere Alternativen?
Ja, definitiv. Also da tut sich viel und das Thema wird auch gerade immer präsenter auch in der Branche. Muss man ganz ehrlich sagen, der erste Schritt in diese Richtung war eigentlich, früher haben wir immer Urnen, praktisch aus Metall, Weißblech oder Kupferblech oder etc. war verwendet, in die Erde eingeführt und klar, das rostet dann auch irgendwann, aber das dauert halt sehr, sehr lange. Was dann immer zurückbleibt, sind irgendwie so halb, man sieht es ja dann bei den Graböffnungen immer wieder, entweder bei der Erdbestattung oder wenn man noch einmal auf die Urne stößt, bei der weiteren Urnenbeisetzung im Grab, dass da eben Reste bleiben. Und da war der erste Ansatz zu sagen, nee, das muss aus einem Naturstoffmaterial sein. Und das ist mittlerweile auch fast überall vorgeschrieben. Naturstoff heißt einfach Hafer, Weizen, Maisstärke, Fasern, Naturfasern, die eben praktisch verpresst werden und dann so eine Art Bioplastik ergeben.
Mhm.
Und das, wenn mit dem Erdboden in Kontakt kommt, dann fängt es an, so leicht zu zerbröseln. Und der Prozess ist eigentlich schon so nach 1,5, 2 Jahren abgeschlossen, sodass dann nur noch die Asche verbleibt im Grab. Und das war einer der wesentlichen Punkte, wo man gesagt hat, also wir vergraben jetzt keine Metalle mehr, sondern wir vergraben Naturstoffurnen, die sich dann auflösen. Ganz ähnlich wie man bei der Seebestattung ja auch Seeurnen verwendet, die sich dann am Meeresboden auflösen. Das war einer der wesentlichen Dinge. Und dann geht es natürlich weiter. Gott sei Dank haben wir ja nicht mehr die Plastikkleidung aus den 70er Jahren an.
Schöne Polyester.
Genau. Das hat natürlich ewig gehalten. Also die Kleidung, die wir jetzt heutzutage tragen, ist schon eher vergänglich auch. Das ist der nächste Weg. Dann eben auch die Gestaltung der Trauerfeier. Mache ich das mit Kerzen? Sind die vielleicht auffüllbar, nachfüllbar? Was für Dekorationsartikel habe ich da? Wie viel Müll fällt vielleicht auch an nach einer Trauerfeier? Ja, das kann durchaus auch ein Kriterium sein. Mit welchen Stoffen dekoriere ich? Muss das unbedingt so ein Pannesamt sein oder kann das vielleicht auch einfach Naturleinen sein? Da tut sich viel in der Richtung. Oder was ich jetzt ganz neu gesehen habe auf der letzten Messe, war so ein Band, das man um den Sarg ja fest befestigt im Endeffekt. Das wird einmal so mit Klett befestigt und in dieses Band hat man dann Blumen reingesteckt. Und das hat eigentlich sehr schön ausgesehen, sehr nachhaltig auch, ohne dieses klassische Sargbouquet-Sache jetzt mal, ne, darzustellen. Oder halt dann auch Rituale. Möchte ich dem Verstorbenen noch was mitgeben? In welcher Form? Auch da wieder natürlich die Frage, mal mal einfach den Sarg an oder gibt es vielleicht sowas wie den Trostengel, wo man sagt, ich habe nochmal eine Form, eine Holzform, die ich beschriften kann und die ich dann auf dem Sarg anbringen kann, weiß, dass sich das dann auch zersetzt, dass das einfach aus einem nachhaltigen Holz auch hergestellt ist. Da gibt es schon Überlegungen auch dahingehend. Bis hin zur Elektromobilität. Bestatter ja sind ja eigentlich der Klassiker. Wir legen relativ kurze Distanzen innerstädtisch zurück. Am liebsten emissionsfrei. Also es ist schön, wenn die Gemeinde hinter dem Auto noch herlaufen kann, ohne die Dieselabgase oder Ähnliches abzukriegen.
Ja, und tatsächlich gerade da ja irgendwie auch die Ruhe, oder? Dass das Auto dann im Zweifelsfall nicht so laut ist in so einem Moment, stelle ich mir auch schöner vor, ehrlich gesagt.
Ja, ohne Motorengeräusche, ne? Nur das Knirschen des Friedhofskieses, das ist das Ideal. Und da tut sich einfach wahnsinnig viel auch im Moment. Ja. Nimmt die Branche schon Fahrt auf.
Wie würden Sie das denn jetzt einschätzen im Verhältnis jetzt zu einer konventionellen Bestattung? Wie gestaltet sich da kostenmäßig eine nachhaltige Bestattung oder kann man das pauschal gar nicht sagen?
Ich glaube, da ist nicht viel Unterschied im Prinzip. Es geht nur um die Überlegungen, die man vorher miteinander durchführt. Es wird auch bei einer ökologischen Bestattung oder bei einer grünen Bestattung, der Sarg ist nicht der günstigste, aber es ist halt einfach ein nachhaltiges, ein schönes Modell, was auch wirklich diesen Ansprüchen genügt. Das ist durchaus vermittelbar. Und dann geht es eher um die Herangehensweise, um die Rituale. Manchmal möchten Angehörige auch dabei sein, bei der Versorgung, mit beim Ankleiden helfen, den Sarg mit zum Auto begleiten. Das sind alles Dinge, die da mit berücksichtigt werden können. Oder dann auch die Trauerfeier mitzuplanen, bei der Dekoration selber mit eingreifen zu können, mithelfen zu können, Dinge selber mitzubringen, Dinge selber zu erledigen. Alles, was wir nicht erledigen müssen, dann ist schon mal wieder ein Posten weniger Bewegung in dem Ganzen. Und da muss man halt einfach, wenn man dieses Ziel verfolgen will, gut miteinander überlegen. Und das machen sie dann eigentlich auch. Wenn es die Linie ist, die sie gerade schaffen auch. Das muss man auch ehrlich sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin jetzt von meiner Trauer so überwältigt. Macht ihr bitte alles. Ich schaffe da gar nichts gerade. Und dann ist es so. Man muss wirklich den Kunden da mitnehmen, wo er sich gerade befindet. Ja.
Erleben Sie das aber auch, das würde mich jetzt auch persönlich interessieren, dass sich Menschen damit schon befassen, in dem Moment, wo es noch gar nicht so weit ist, also dass man sich tatsächlich in früheren Jahren schon damit auseinandersetzt, was ist vielleicht ja auch das letzte Bild, was ich abgeben will auf diese Welt. Man kann das ja teilweise sehr aktiv steuern, was da bei der Bestattung passiert.
Ganz genau. Ich hinterlasse mit meiner Bestattung, ob ich das will oder nicht, eine Botschaft. Und ich kann diese Botschaft noch designen. Und das in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ne? Mhm. Wenn man schlau ist, kann man noch an der eigenen Selbstverklärung ein bisschen nachwirken. Nein, gibt es manchmal wirklich auch, ne, dass dann der beste Opa steht in der Traueranzeige, die der Verstorbene selbst entworfen hat. Nein. Aber im Wesentlichen ist es immer gut, sich mit dem Thema schon mal zu beschäftigen. Und wenn es auch nur mal im Gespräch ist mit dem Ehepartner, dass man mal sagt, Mensch, übrigens, ich möchte mal baumbestattet werden zum Beispiel. Ich will keinen Grabstein, wo ihr hin müsst und wo ihr praktisch den pflegen müsst. Ich möchte in der Natur sein oder ich möchte vielleicht auf einer Almwiese in der Schweiz ausgestreut werden. Wir brauchen keinen Ort. Oder wie siehst denn du das? Dann weiß der Gegenüber schon mal, hat einen Fahrplan oder kann sagen, nee, aber ich hätte dich eigentlich schon vielleicht gern hier irgendwo in der Nähe. Oder wir haben einen Familiengrab, das steht da schon so lange, wollen wir das nicht noch weiter nutzen. Einfach diese Gedanken schon mal auszusprechen oder zu sagen, bei meiner Trauerfeier, da kommt bei keiner in Schwarz. Ich möchte Elton John gespielt haben. Also einfach, dass der andere weiß, was ist da zu tun. Manche Menschen sagen auch, okay, ich fasse das richtig ab und gehe zum Bestatter. Wir machen das fest. Ich halte meine Wünsche fest und machen dann auch interessanterweise einen Haken dran. Ich kann ja beruhigt weiterleben. Aber ich weiß, es ist ein Fahrplan da. Und vor allem die Hinterbliebenen wissen das sehr zu schätzen, wenn ein Fahrplan da ist, wenn sie nicht alles selbst entscheiden müssen. Man kann ja auch Dinge offen lassen, dass man sagt, ihr das und das könnt ihr so machen, wie ihr das wollt. Und da müsst ihr keine Rücksicht nehmen, aber diese und jene Punkte waren mir wichtig. Und das ist auch völlig kostenfrei möglich erstmal, dass man das abschließt.
Ja, apropos Wille, man muss ja sagen, in Deutschland gibt es ja nur mal die Friedhofspflicht. In anderen Ländern gibt es ja deutlich mehr Möglichkeiten tatsächlich. Also ich glaube, wir kennen das alle aus amerikanischen Filmen, diese klassische Urne auf dem Kaminsims und sowas. Sowas gibt es bei uns ja einfach nicht. Wie sehen Sie das denn? Also sind Sie so Verfechter dieser Friedhofspflicht oder würden Sie sich wünschen, dass es in Deutschland auch mehr Alternativen noch gäbe?
Ich vermute, dass diese Friedhofspflicht auch in Deutschland über kurz oder lang fallen wird. Ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit. In dem einen Bundesland wird es ein wenig länger dauern, in dem anderen vielleicht ein wenig schneller gehen. Es hängt viel damit zusammen, dass Kommunen natürlich auch noch Gelder einnehmen über den Verkauf von Grabflächen. Und dass diese Friedhofsflächen, die müssen ja weiterhin einen Friedhof umzuwidmen, ne, und zu sagen, okay, zu entwidmen und jetzt bauen wir was drauf oder so, das ist fast unmöglich. Diese Flächen sind da, sie müssen gepflegt werden. Man kriegt sie nicht weg, sie sind immer in einer der Pflichtaufgaben der Gemeinde verankert. Schlau ist es, wenn die Gemeinde sagt, ja, da wo die Gräber aufgelöst werden, da pflanzen wir Bäume.
Ja.
Dann wird das Ganze eine parkähnliche Anlage mit vielleicht Gemeinschaftsgräbern und mit den ein oder anderen Unnenstielen. Dann kann man das ein bisschen so als Naherholungsgebiet auch wirklich umdesignen. Und das ist eigentlich meines Erachtens die beste Lösung. Aber nicht alle Gemeinden sind schon so weit, um das zu denken, diesen Prozess. Aber über kurz oder lang, denke ich trotzdem, wird es fallen, wie im europäischen Ausland auch. Und dann ist natürlich entscheidend, was passiert mit der Urne. Ich kann den Wunsch auch durchaus nachvollziehen und es gibt ja auch jetzt schon Möglichkeiten, das umzusetzen. Das sprechen nur nicht viele Bestatter darüber, wie das geht. Aber die Frage ist dann, es muss eine Möglichkeit geben für den Trauernden oder die zweite oder dritte Generation, diese Urne einmal wieder zurückzugeben oder an einen Platz zurückzubringen, wenn ich dieses Bedürfnis, die Urne bei mir zu behalten, nicht mehr habe. Das kann sich verändern im Laufe der Zeit. Was durchaus schon gemacht wird, ist ja, dass ein kleiner Teil der Asche in ein sogenanntes Gedenklicht abgefüllt wird. Ne? Da machen alle schon mit, viele Krematorien. Und der Angehörige hat ein bisschen Asche bei sich zu Hause. Und meine Erfahrung ist, dass dann viele Menschen an den Punkt kommen und sagen, okay, ein halbes Jahr gut getan. Und jetzt gehe ich aber zu dem Lieblingsplatz, wo wir waren und streue dieses bisschen Asche dort aus. Und dann bin ich wieder befreit. Also ich kann auch die Argumentation nachvollziehen, dass man sagt, es ist gut, dass die Verstorbenen ihren Platz haben und die Lebenden haben ihren Platz. Ich kann aber auch Menschen verstehen, die sagen, nee, ich hätte gerne die Asche bei mir. Nur es muss eine Rückgabemöglichkeit geben. Und dann hätte man einen guten Umgang.
Mhm. Und da bräuchte es aber wahrscheinlich einfach Infrastruktur, wie Sie es gerade gesagt haben, dass man da wirklich einfach Wege und Möglichkeiten schafft.
Genau.
Dafür.
Es geht wieder um den Gedanken, wir müssen uns sagen, wie wollen wir es haben und was für Möglichkeiten könnten wir finden, um das umzusetzen. Mhm. Ist eigentlich viel möglich, aber wir sind wahrscheinlich auch noch gedanklich blockiert, immer noch, weil das eben 50, 60 Jahre nur so gelaufen ist und Tod war was ganz Schlimmes und hat am besten extern stattgefunden, in den Kliniken, ja, und dann schnell zum Friedhof, in die Kühlung, hinter Glas, bloß weg. Und da sind dann diese ganzen Ängste eigentlich erst entstanden.
Ja, es ist für viele, glaube ich, ein sehr sensibles Thema und es ist ja oft auch einfach eine Ausnahmesituation, in der man sich befindet, egal wie und wo sozusagen und bei wem dieser Tod eintritt, wenn man dann einen Angehörigen betroffen hat. Aber trotzdem habe ich jetzt den Eindruck, so in unserem Gespräch gewonnen, ist da zum einen einiges in Bewegung, sehr viel möglich und Sie wirken auf mich jetzt schon jemand, der sehr, sehr lebensfroh ist, sehr lebensbejahend. Vielleicht ist die Frage übergriffig, ich stelle sie aber trotzdem. Sie müssen nicht antworten, Sie dürfen mit Ja, Nein oder Sie dürfen es auch gerne ausführen, wie es Ihnen am liebsten ist. Aber haben Sie sich schon konkret auseinandergesetzt mit Ihrer eigenen Bestattungsform? Also sind Sie da gedanklich schon so weit, dass Sie sagen, ja, der Haken ist dran?
Ja, definitiv. Das war mir relativ schnell bewusst, dass ich selber für mich schon Anweisungen hinterlassen muss, wie ich das haben möchte. Ne? Mhm. Das ist ja immer so, interessanterweise, die Profis selber, das ist in allen Branchen eigentlich so, für sich selber macht man solche Dinge nicht.
Ja, das heißt,
man kann sich verkauft. Ja. Irgendwie an sich selber denkt man da gar nicht, ach ja, stimmt, ich bräuchte das vielleicht auch mal. Ne? Ich werde tatsächlich erdbestattet, aber eigentlich aus dem Hauptgrund, weil mir dieses Prozedere gut gefällt. Wo man sagt, wir haben einen Gang zusammen, wir gehen zum Sarg, der Sarg wird vielleicht nochmal geschultert, zum Grab getragen. Ich sage jetzt mal, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, da wird es den ein oder anderen Mitarbeiter geben, der sagt, Mensch, es wäre mir eine Ehre, wenn ich den Sarg vom Chef tragen darf. Und das stelle ich mir als sehr wertschätzend vor, sowohl für ihn als auch für mich. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann da zu einer Grabstelle gemeinsam wackeln und ich dann dort beigesetzt werde. Und dann gibt es natürlich auch Musik. Und solche Dinge kann man eben festlegen und dann tut sich die Familie leicht, weil sie sagt, ja, so war er. Ja. Das ist das Lied, das er immer gehört hat. Und das ist der Sarg, von dem er immer gesagt hat, das ist seiner. Ja. Und dann gibt es noch eine kleine Diashow mit Bildern aus dem Leben. Einfach, man kann das gut gestalten. Man kann auch Tod und Sterben gut gestalten. Das ist jetzt kein Themenkomplex, der ganz fürchterbar und sein muss, sondern klar, es gibt da ganz schlimme Momente, definitiv. Aber es ist immer die Frage, und das ist es ja immer, wie gehen wir damit um?
Ja, vielen Dank. Super spannend. Ich bin total beeindruckt wirklich von diesem heutigen Gespräch. Und was ich für mich so mitnehmen konnte, wirklich, dass Tod und Sterben einfach auch ganz viel mit dem Leben zu tun haben kann und dass sich das überhaupt nicht irgendwie ausschließt, sondern im Gegenteil eigentlich gegenseitig bedingt und dass man da sehr viel vom Leben sozusagen auch in den letzten Weg nochmal mit reingeben kann. An der Stelle wirklich herzlichen Dank, dass Sie da so offen heute waren, dass Sie uns solche Einblicke gegeben haben in ein Feld, das einem oft ja nicht so zugänglich einfach ist. Dankeschön an Sie, Herr Blank.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von mir. War sehr interessant.
Hat mir viel Spaß bereitet.
Sehr schön.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Ja, wie in diesem spannenden Interview schon angesprochen wurde, sind sowohl die Bestattungen als auch der Umgang mit dem Tod und den Toten auch sehr stark geprägt von Kultur. Wenn ihr da auch nochmal Lust habt, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, empfehlen wir euch einen Planet-Wissen-Beitrag rund um Bestattungsrituale, der der Frage nachgeht, wie gehen wir mit unseren Verstorbenen um? Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Das macht tatsächlich nochmal ein ganz anderes Bild auf, auch in andere Kulturkreise zu blicken, wie da sozusagen der Tod eigentlich als Teil des Lebens beispielsweise integriert ist und auch die Verstorbenen über den Tod hinaus. Das ist wirklich ganz spannend. Wir hatten es im Interview schon kurz angerissen. Grabschmuck ist natürlich auch ein Thema. Die meisten Schnittblumen, da verrate ich jetzt wahrscheinlich nichts Neues, haben an sich schon eine schlechte Ökobilanz, weil sie in der Regel importiert sind. In Anführungszeichen im besten Falle aus Holland, im schlechtesten Falle aus afrikanischen Ländern zum Beispiel. Vielleicht kann man ja stattdessen, auch um es ein bisschen individueller noch zu gestalten, Blumen aus dem eigenen Garten nutzen. Ich habe auch schon gesehen, dass anstatt der Grabschleifen wirklich große Blätter beschriftet wurden oder man eben ganz verzichtet hat auf diese Kränze, Gestecke und Ähnliches, sondern zur Abschiedsfeier einfach Blumen in Töpfen mitgebracht hat oder auch zum Beispiel Kräuter in Töpfen oder Ähnliches, die natürlich dann wieder mitgenommen werden, sobald diese Feier vorbei ist. Und man hat dann vielleicht auch als Familie, als Umfeld auch tatsächlich noch eine Erinnerung, die lebendig bleibt.
Ich denke gerade so, es gibt auch diese Tradition, weißt du, dass man zur Geburt eines Kindes einen Baum pflanzt.
Mhm, ja.
Könnte man ja eigentlich auch in dem Fall tun, so, ne? Das ist einfach, dass du sagst, okay, der Baumsetzling oder was auch immer stand bei der Beerdigung und den pflanzen wir jetzt zu Hause in den Garten und dann ist das auch ein Erinnerungsstück.
Schöne
sozusagen.
Idee. Ja.
Ja. Macht euch da ruhig mal Gedanken, auch wenn es vielleicht nicht so ganz nett ist, aber eigentlich finde ich es auch ganz schön, tatsächlich mal wirklich zu überlegen. Ich meine, bei meiner Mutter zum Beispiel nimmt das langsam große Ausmaße an, welche Lieder wir alle bei der Beerdigung spielen sollen. Und neulich sagt mein Papa nicht so, Mama, du musst das irgendwie mal aufschreiben, das können wir uns nicht alles merken. So, ja, ich hätte gerne das und das und das. Aber ist ja tatsächlich ganz gut, wenn die Angehörigen da Bescheid wissen. Und das ist ja eigentlich das Schönste, wenn man genau weiß, hey, so hätte der oder die Verstorbene das gerne gewollt. Und das ist jetzt nicht nur meine Entscheidung. Aber wie gesagt, wir wollten uns ja vor allem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und ich glaube, da haben wir schon einige Punkte genannt. Was aber auch ganz spannend ist, gerade in Bezug darauf, dass Friedhöfe ja tatsächlich perspektivisch wahrscheinlich immer weniger genutzt werden, muss man sagen, dass da einfach mehr Freiräume auch entstehen oder einfach nicht so viel Bewegung ist, tatsächlich nicht so viele Menschen dann da sind, ist ja auch eine Möglichkeit, dass da mehr Artenvielfalt wieder einziehen kann. Wie Julia schon sagte, also dadurch, dass es auch auf dem städtischen Umfeld ist, ja eigentlich total schön ist, da so eine grüne Oase zu haben. Da verlinken wir euch mal ein Geo-Interview, genau zu diesem Thema Artenvielfalt auf Friedhöfen. Sehr spannend, denn hier finden viele Pflanzen und auch Tiere dann ein Zuhause. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz schöne Doku, generell irgendwie ganz süß gemacht, aus der ARD, beziehungsweise vom NDR ist das. Die heißt Tierisches Hamburg. Natur in der Millionenstadt. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Da spielen auch ein paar Szenen auf dem Friedhof. Und da werden dann Fuchs und Uhu und so weiter begleitet. Also auch ganz süß, die tatsächlich dann halt auch da ihren Lebensraum finden. Denn ja, es sind ja zum einen irgendwie sehr menschliche Orte und gleichzeitig können sie ja trotzdem voller Natur sein. Und sie haben ja auch auf das Mikroklima in der Stadt wirklich relativ großen Einfluss, gerade größere Friedhöfe. Also die können so an heißen Sommertagen gut mal bis zu 5 Grad kühler sein und sind einfach wichtig auch für die Belüftung der Stadt, weil eben keine großen Gebäude draufstehen. Oder auch nachts, auch interessant, da gibt es ja kaum Lichtverschmutzung auf Friedhöfen. Also da stehen ja höchstens so ein paar Grablichter normalerweise, aber eben keine großen Straßenlaternen. Und das ist halt auch wieder für einige nachtaktive Tierarten sehr förderlich. Also echt auch so kleine Oasen der Biodiversität quasi.
Gerade kirchliche Friedhöfe nehmen sich diese Aufgabe des Menschen zur Bewahrung der Schöpfung auch immer mehr zu Herzen und verschreiben sich wirklich aktiv einfach so gewissermaßen der Naturerhaltung. Da muss man jetzt bedenken, natürlich, es gibt immer mehr eher Urnenbestattungen statt Erdbestattungen. Das braucht einfach viel weniger Fläche, so ein kleineres Urnengrab als ein Erdgrab. Und hat zudem auch kürzere Ruhezeiten. Das heißt, auf einigen Friedhöfen entstehen einfach immer wieder Freiflächen. Gerade in einer Stadt wie München, muss man sagen, wecken ja freistehende Grundstücke durchaus auch Begehrlichkeiten. Da wissen sich die Friedhöfe aber zu helfen, denn diese Flächen können ja auch eben naturnäher genutzt werden oder wirklich, um, wie es Jana gerade gesagt hat, die Artenvielfalt dann aktiv zu fördern. Also vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen. Es gibt immer mehr Friedhöfe, die Bienenkästen aufstellen, Insektenhotels, die Wildblumenwiesen anlegen, so in einzelnen Friedhofsbereichen, durch die man auch dann ein bisschen streunen kann. Es gibt angelegte Teiche, Biotope, Steinhaufen, Totholzhaufen und die lassen dann natürlich Amphibien und Reptilien, Fische und Insekten auf dem Friedhof gedeihen, also auch tatsächlich Tiere, die man erstmal nicht darauf vermutet. Und man kann da auch selbst, indem man sein Grab eben entsprechend gestaltet, beispielsweise mit heimischen Bodendeckern, wie es so schön heißt, was meine ich damit, Immergrün oder Efeu zum Beispiel, bepflanzt, denn die wachsen zum einen fast von selbst, sind also relativ pflegeleicht, halten aber den Boden verdichtet und feucht und bieten gleichermaßen Insekten auch Schutz und Nahrung. Außerdem kann man natürlich sich auch vorstellen, ist so die soziale Funktion als Orte der Begegnung von Friedhöfen nicht zu unterschätzen. Auch da, indem man immer mehr so vielleicht diesen Parkcharakter auch unterstreicht, auch immer mal wieder Plätze zum Verweilen aktiv einrichtet, kann ein Friedhof für sehr viele Menschen auch einfach ein guter Ort sein.
Ja, ich denke da sofort an den Friedhof in Ohlsdorf, auch in Hamburg. Mhm. Da spielen auch die Szenen aus der NDR-Doku übrigens. Denn das ist tatsächlich der größte Parkfriedhof der Welt. Also wenn ihr da noch nie wart, fahrt auf jeden Fall hin, wenn ihr das nächste Mal in Hamburg seid. Also das ist wirklich toll. Man kommt sich auch nicht vor wie auf einem Friedhof. Es ist einfach ein riesiger Park, in dem halt ab und zu Gräber sind. Aber das ist wirklich total schön, wird sehr, sehr gerne von den HamburgerInnen genutzt, einfach zum Spazierengehen. Und ich finde auch, das ist wirklich ein total schöner Ort, wie du sagst, wo eben auch soziale Begegnung stattfinden kann. Da muss man ja auch sagen, ne? Also diese Grabpflege, das wird ja heute auch einfach von vielen nicht mehr so geleistet, dass man halt generell irgendwie jedes Wochenende da Menschen trifft, weil alle immer dann schön fleißig die Gräber pflegen quasi. Also Friedhöfe dann in der Hinsicht umzugestalten, dass sich dann trotzdem Menschen treffen, finde ich eigentlich auch schön. Mhm. Wir hoffen, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen und ja, habt auch gesehen, dass eben diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod jetzt nicht unbedingt düster, angst- oder schambehaftet sein muss. Und falls ihr euch damit beschäftigt, auch ein sehr spannendes Thema, das wir jetzt noch gar nicht aufgemacht haben, aber das verlinken wir euch in den Shownotes. Man kann natürlich auch sich überlegen, der Natur etwas zu vererben. Also tatsächlich ganz konkret Geld oder Landbesitz oder was auch immer ihr vielleicht habt, weiterzugeben an eine Naturschutzorganisation zum Beispiel. Da verlinken wir euch mal was vom NABU. Gibt es natürlich auch von anderen, also informiert euch da gerne. Aber finde ich auch sehr spannend zu überlegen, was kann ich am Ende vielleicht zurück oder weitergeben.
Mhm. Ja, ihr merkt, die Shownotes sind prall gefüllt, aber einen haben wir noch, nämlich das Grünfutter. In dem Fall ist es ein bisschen zweigeteilt. Es ist nämlich zum einen der Bildband Planet Ozean, der herausgegeben wurde von Jeanette Schmitz, erschienen im Klartext Verlag, den ich sehr empfehlen kann. Es dreht sich so, wie der Name wahrscheinlich sagt, um das Leben im und am Meer und natürlich geht es auch konkreter rein so in die einzelnen Lebensräume, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also da ist man wirklich von tropischen bis zu Eismeeren so weltumspannend unterwegs. Und ja, es macht sozusagen auf mit diesen Gedanken. Und deshalb heißt dieses Buch auch Planet Ozean, dass ja im Grunde genommen unsere Welt zu ungefähr 70% die Erdoberfläche ja von Ozeanen bedeckt ist. Also im Grunde ja eher ein blauer Planet ist, der aus Wasser besteht. Zudem sind aber die Ozeane bis heute eigentlich wirklich schlecht oder nur in geringen Teilen erforscht. Das macht es umso spannender, finde ich, da immer wieder einzutauchen.
Schlechter erforscht als der Weltraum, heißt es ja immer, ne?
Genau. Was super verrückt ist eigentlich, wenn man sich das überlegt. Das macht es aber wirklich spannend, da einfach reinzugehen und sich da einnehmen zu lassen von diesen Aufnahmen. Also da kommt wirklich eine Artenvielfalt zum Tragen im Laufe des Blätterns. Da geht es um Geister aus der Tiefe, Giganten der Meere, Paradiese der Meere, wie die Korallenriffe genannt werden, die Wälder, womit natürlich die Kelbwälder, Tangwälder, Algen, sozusagen urwaldartige Lebensräume unter Wasser gemeint sind.
Was sind denn die Geister aus der Tiefe? Das möchte ich jetzt kurz wissen. Das Quallen oder sowas?
Das sind tatsächlich ganz besondere Lebewesen, ja. Das sind verschiedene, die sich darunter verstehen. Ich will da noch gar nicht so viel verraten, aber so ein bisschen skurrile Kulturen würde ich es mal nennen.
Okay. Ja. Ja, so Tiefsee, da kreucht und fleucht schon einiges sehr
Absolut.
Ungewöhnliches rum, ja.
Und was ich ganz spannend finde, dass eigentlich ein Großteil oder eigentlich der größte Teil der Kapitel immer wieder darauf abzielt, was so die Besonderheiten all dieser Lebewesen sind und welche Leistungen sie auch für unsere Umwelt und das Klima erbringen. Auch das immer wieder total erhellend. Aber man sieht eben dann auch relativ deutlich, inwieweit der Mensch da einwirkt, also wie auch die Umwelteinwirkungen durch uns Menschen in und an den Meeren sind. Nur um so ein paar zu nennen, Überfischung kommt natürlich zur Sprache, aber auch die Einbringung von Chemikalien, von Plastik, von natürlich dann Mikroplastik am Ende des Tages, auch Transporte, die über das Meer gehen. Also man sieht da teilweise riesige Schiffe, sei es Containerschiffe und Häfen, aber auch die Kreuzfahrtgiganten genauso wie die der riesigen Fischereigesellschaften. Und es macht einen schon echt auch nachdenklich und irgendwie ein Stück weit auch betroffen. Ich habe da auch wirklich teilweise eine Gänsehaut kommen, weil man kennt natürlich diese Aufnahmen, ja, im Kapitel Meere in Gefahr werden da auch beispielsweise Haie gezeigt, die sich in Fangnetzen verheddert haben. Man sieht die Ölteppiche an Küsten und Stränden. Man sieht im Plastik badende Kinder in Südostasien beispielsweise. Es gibt auch ein Kapitel Klimawandel, wo man dann konkret die Auswirkungen sieht von zum Beispiel Sturmfluten, Hurricanes, Korallenbleiche und das fasst einen schon wirklich an. Gleichermaßen war ich total positiv beeindruckt und gestimmt von diesem Buch. Also besonders einnehmend fand ich so die Aufnahmen auch zur Biolumineszenz, also wirklich leuchtende Lebewesen unter Wasser, was ich sowieso total verrückt finde, aber wirklich in dieser Qualität und Größe ist ja ehrlicherweise noch nichts im Vergleich dazu, wo diese Aufnahmen noch zu sehen sind. Nämlich gibt es eine gleichnamige Ausstellung Planet Ozean, die in Oberhausen im Gasometer zu sehen ist, noch bis zum 30.12. diesen Jahres. Und da möchte ich tatsächlich unbedingt hin. Ich stelle mir das wirklich irre vor, weil Objekte aus dem Meer sozusagen als Botschafter für das Meer stehen. Gleichzeitig sind wirklich auf die tollen Aufnahmen aus diesem Buch dort zu sehen und es gibt einfach multimediale Installationen, Klang der Tiefe zum Beispiel oder die Welle, was so eine vertikale Darstellung des Ozeans ist. Also das stelle ich mir wirklich, wirklich, wirklich toll vor und die Aufnahmen sind so schon so spektakulär, aber ich glaube, da nochmal durchzulaufen, einige dieser Aufnahmen waren wirklich noch nie irgendwo präsentiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein ganz anderes Gefühl für seine eigene Existenz bekommt und aber halt auch, was Meere eigentlich für unser aller Existenz bedeuten.
Ja, da holst du mich ja sofort ab. Ich meine, mein letztes Grünfutter war auch ein Bildband über Unterwasseraufnahmen. Also.
Well.
Also ich finde auch unendlich interessantes Thema und wie du sagst, die meisten von uns kennen halt einfach wirklich nur diese Meeresoberfläche und wissen überhaupt nicht, was da drunter alles lebt. In der Tiefsee sowieso gar nicht, da kann man ja höchstens mal einen Roboter hinschicken und halt auch nur bis zu einem gewissen Grad so, ne?
Da sagst du was.
Genau, es ist aber trotzdem schon eine lange Folge, deswegen wollen wir uns nicht im Ozean wieder verfangen, sondern ich komme jetzt noch kurz zu meiner guten Nachricht, bevor es dann wirklich zu Ende ist hier. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant. Denn die Maßnahmen für die wirklich mehr als dringend benötigte Verkehrswende werden ja immer wieder gerne als zu teuer abgestempelt und dann einfach aus dem Fenster geworfen. Und jetzt hat aber eine neue Untersuchung des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft was Spannendes ergeben. Und zwar, wenn wir nur 10%, was ja nicht so viel ist eigentlich, nur 10% des deutschen Autoverkehrs auf den ÖPNV verlagern würden, könnten wir jährlich nicht nur fast 6 Millionen Tonnen CO2, sondern auch rund 19 Milliarden Euro einsparen. Oh, bei 10%, das finde ich schon enorm. Mhm. Woran liegt das, fragt man sich jetzt. Also klar, zum einen ist das eigene Auto teuer. Zwischen 190 und 960 Euro gibt man da normalerweise im Monat aus. Ne, mit Versicherung, tanken, was weiß ich. Ich bin da nicht so firm, ich habe kein Auto. Aber was da halt so anfällt, Reparaturen und so, sagen wir roundabout vielleicht 300-400 Euro, sag ich mal, im Schnitt versus 49 Euro aktuell für das Deutschlandticket. Und klar, man kommt mit dem Deutschlandticket nicht so schnell und so komfortabel vielleicht überall hin wie mit dem Auto, obwohl ihr zumindest keinen Stau habt auf den Strecken. Also muss man auch mal ein bisschen abwägen. Aber was dann auch noch dazu kommt, ganz klar, sind einfach die gesellschaftlichen Kosten des Individualverkehrs. Das ist ja nicht nur das, was jährlich irgendwie von eurem Konto abgeht, sondern eben auch, was für uns alle anfällt. Und da reden wir auch über Milliarden von Euro.
Mhm.
Unfälle, Luftverschmutzung, Lärm, Klima- und Naturschäden natürlich. Da hängt jede Menge dran. Und nur knapp die Hälfte dieser ganzen Kosten wird eben durch die Einnahmen aus Steuerversicherungen und zum Beispiel auch CO2-Preis oder die Energiesteuer gedeckt. Und den Rest tragen wir alle.
Mhm.
Und klar, wie bei so vielen anderen Bereichen stark betroffen, sind eben auch oft die, die am wenigsten eigentlich beitragen, weil sie eben kein großes Auto fahren oder vielleicht auch gar keins, nämlich ärmere Menschen, die eben oft an großen Straßen leben, also notgedrungen da leben müssen, weil die Wohnungen einfach günstiger sind. Und warum sind sie günstiger? Weil da natürlich eine extrem hohe Lärm- und Feinstaubbelastung in der Luft liegt sozusagen. Und das natürlich sehr stark auf die Gesundheit schlägt auf Dauer. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja auch eine große Straße hier um die Ecke und der Lärm ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, viele aus der Stadt kennen das. Und dementsprechend, genau, wir tragen ja nicht nur die finanziellen Kosten, sondern eben auch gesundheitliche, die man eigentlich ja auch wieder umlegen muss quasi aufs Gesundheitssystem. Und klar, kann man jetzt sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber wenn der Bus nicht fährt, fährt der Bus nicht so. Also natürlich muss der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden, keine Frage. Es braucht mehr Personal und Fahrzeuge, das Ganze drum und dran. Aber das eingesparte Geld könnte eben auch einen Großteil dieser Investitionen decken oder sie vielleicht sogar überkompensieren. Das heißt, ja, wir müssen einmal investieren, kriegen das Ganze im besten Fall aber komplett zurück oder sogar vielleicht noch mehr. Und ich finde, das ist schon allein das Grund genug, selbst wenn man sagt, Luftqualität ist mir egal, aber rein finanziell ist es auf jeden Fall keine schlechte Sache. Das finde ich eine gute Erkenntnis. Ist jetzt die Frage, ob das einen Einfluss auf die Politik hat, solange unsere Verkehrsminister einfach immer nur Sklaven der Autoindustrie sind. Aber vielleicht ändert sich das ja mal auf absehbare Zeit. Wir werden sehen.
Ja, vielleicht ändert sich das ja mal. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Verkehrs- und Finanzministerium sind ja an der Stelle nah beieinander. Und so wie ich das aktuell sehe, ist ja der Finanzminister schon hinterher, auch gewisse Haushaltslücken zu stopfen. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit.
Wenn die beiden sich mal zusammensetzen, der Volke und der Krischi, und da können sie es mal ausmachen.
Grüße gehen raus, ne? Natürlich auch an euch alle, die ihr bis zum Ende dieser Folge wieder mit dabei wart. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, ihr habt wirklich einiges Interessantes mitnehmen können. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir uns in 14 Tagen zu unserer nächsten Episode wieder hören.
Mhm.
Bis dahin, lieben Dank, macht's ganz gut und auf bald im Grünland.
Ciao.